Ich lese aus Lukas 14, Vers 7 bis 14, von Rangordnung und Auswahl der Gäste. Er sagte aber ein Gleichnis zu den Gästen, als er merkte, wie sie sich aussuchten, oben anzusitzen, und sprach zu ihnen: Wenn du von jemandem zur Hochzeit geladen bist, so setze dich nicht oben an. Denn es könnte einer eingeladen sein, der angesehener ist als du. Und dann kommt der, der dich und ihn eingeladen hat, und sagt zu dir: Weiche diesem. Und du müsstest dann beschämt unten ansitzen. Sondern wenn du eingeladen bist, so gehe hin und setze dich unten an. Damit, wenn der kommt, der dich eingeladen hat, er zu dir sagt: Freund, rücke hinauf, dann wirst du Ehre haben vor allen, die mit dir zu Tisch sitzen. Denn wer sich selbst erhöht, der soll erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigt, der soll erhöht werden. Er sprach aber auch zu dem, der ihn eingeladen hatte: Wenn du ein Mittags- oder Abendmahl machst, so lade weder deine Freunde, noch deine Brüder, noch deine Verwandten, noch reiche Nachbarn ein, damit sie dich nicht etwa wieder einladen und dir vergolden wird. Sondern wenn du ein Mahl machst, so lade Arme, Verkrüppelte, Lahme und Blinde ein. Dann wirst du selig sein, denn sie haben nichts, um es dir zu vergelten. Es wird dir aber vergolden werden bei der Auferstehung der Gerechten.
Danke, Reingard, für das Lesen dieser Texte, die uns ja mit hineingenommen haben, schon in eine Feststimmung. Ihr seid eingeladen. Wo setzt ihr euch hin? Hier setzt ihr euch auf euren Stammplatz. Ich habe vorhin schon Sachen hingelegt, weil ich wusste, da setzt sich der oder die Person hin. Ich weiß, wo ihr sitzt, auch wenn ihr gar nicht hier im Raum seid. Wenn man irgendwo eingeladen ist, wo setzt man sich hin? Heute beim Zug wurde man positioniert nach Gründerjahren irgendwie so ein bisschen. Und vielleicht habt ihr euch gewundert, warum wir dann als Kirchen nicht als allererste gelaufen sind. Ich meine, wir als Schlomhaus wären auch nicht als erste gelaufen, aber die evangelische Kirche oder katholische, die wären noch viel weiter vorne gewesen. Wir sind ja als Ökumene mit dem Bläserchor unterwegs gewesen. Und der hat irgendwie 2014 oder so sich wieder neu belebt oder irgendwo. Deswegen waren wir ziemlich weit hinten. Vielleicht habt ihr euch, als die Wagen vorbeifuhren oder auch rückblickend, wer ist eigentlich wo? Warum kommt der hinter dem? Und bei so Festen, die man feiert, manche vermeiden ja die Tischkärtchen ganz bewusst, weil man erstens nicht Familien immer so mischen will und jedem die Freiheit gibt. Aber da sind diese Gäste und die sind eingeladen, und es ist doch gut, wenn der Gastgeber einen nach vorne bittet. Dann die Einladung zum großen Abendmahl. Und vielleicht ist euch aufgefallen, dass immer wieder die Rede ist von den Armen, Verkrüppelten, Lahmen und Blinden. Von denen, die gar nicht so selbst sich auf den Weg machen können. Die Armen, die Verkrüppelten. Und bevor Jesus dieses Gleichnis von den verlorenen Schafen, verlorenen Groschen, verlorenen Sohn erzählt, berichtet Lukas uns davon, wie das ist mit der Nachfolge. Deswegen auch Nachfolge feiern. Aber statt über die Armen weiterzureden, sagt er: Wie ist das eigentlich mit den Kosten überschlagen? So ein Fest kostet ja auch. Aber auch das Leben kostet. Statt von den Verkrüppelten redet er jetzt von Leuten, die einen Turm bauen, die mittenmang im Leben stehen und noch anfassen können. Und statt der Lahmen spricht er jetzt von denen, die kommen und gehen. Und statt der Blinden von denen, die betrachten. Und es endet mit den Worten, wer Ohren hat zu hören, der höre. Das kommt zweimal bei Lukas vor. Einmal nach dem Seemann. Und vielleicht haben manche das mitgekriegt, wir haben heute Bibelkekse verteilt. Und die, die es angenommen haben, haben immer gesagt, oh, Glückskekse. Kennt ihr so, die man im Restaurant kriegt, so nach dem Essen. Ich habe immer gesagt, ja, wenn Gottes Wort kommt und die Herzen berührt, ist immer Glück. Aber wir haben auch Blumensamen verteilt, auf denen stand Hoffnung sehen. Damit hier in Schönebeck so manches Blumenbeet noch mehr wieder wächst. Von der Nachfolge, ich lese uns Lukas 14, ab Vers 25, diesen Teil zwischen dem, was wir in den Lesungen gehört haben und dem Gleichnis der Verlorenen. Es ging aber eine große Menge mit ihm, und er wandte sich um und sprach zu ihnen, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern, dazu auch sein eigenes Leben, der kann nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Denn wer ist unter euch, der einen Turm bauen will und setzt sich nicht zuvor hin und überschlägt die Kosten, ob er genug habe, um es zu Ende zu führen, damit nicht, wenn er den Grund gelegt hat und kann es nicht zu Ende bringen, alle, die es sehen, anfangen, über ihn zu spotten und sagen, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und kann es nicht zu Ende bringen. Oder welcher König zieht aus, um mit einem anderen König Krieg zu führen und setzt sich nicht zuvor hin und hält Rat, ob er mit 10.000 dem begegnen kann, der über ihn kommt mit 20.000? Wenn nicht, so schickt er einen Gesandtschaft, solange jener noch fern ist, und bittet um Frieden. So auch jeder unter euch, wer sich nicht lossagt von allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Das Salz ist etwas Gutes. Wenn aber das Salz nicht mehr salzt, womit soll man würzen? Es ist weder für den Acker noch für den Mist nütze, sondern man wirft es weg. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Vielleicht wisst ihr jetzt, warum ich diesen Text ausgewählt habe mit dem Salz am Ende und mit dem, was schmackhaft ist. Wisst ihr, ich habe gedacht auf diese Frage, wo waren die Christen in dieser Woche oder an diesem Wochenende? Da denke ich, wir waren da. Hier und da präsent, sei es ein Plakat an der Hauswand, in den Gesprächen, auf den Festen, in den Begegnungen, da waren wir da. Ich habe mit Nachbarn gesprochen, die ich lange nicht gesehen habe. Du hast auch erzählt von Begegnungen, von denen ich vielleicht auch gehört habe. Bei dem einen habe ich mich auch überrascht gezeigt, wie er heute sein Leben lebt oder wie auch Krankheit Menschen begleitet. Ich war überrascht über manche Kinder, die ich gesehen habe und lange nicht gesehen habe. Wir waren wie Salz mittendrin und manche Begegnungen gab es am Rande. Manche schönen Freundschaften wurden neu geschlossen. Plötzlich kriegte ich an diesem Wochenende Freundschaftsanfragen in sozialen Netzen von Leuten, die ich zwar schon lange kannte, aber irgendwie jetzt der Impuls da war. Wer Ohren hat, der höre, heißt es am Ende hier, genau wie nach dem Gleichnis vom Seemann in Lukas 8. Und uns erinnern diese Verse wieder an das, was in Offenbarung dann kommt, wer Ohren hat, der höre. Ein Text von der Nachfolge geschrieben in eine Zeit, wo Menschen Erfahrungen machen und vor Herausforderungen stehen. Eingefangen haben wir mit diesem Präludium eingeladen zum Fest des Glaubens. Aus den Städten, auf den Dörfern kommen sie und gehen mit Jesus, suchen ihn und kommen zu ihm und lernen von ihm. Lernen, wie sie Kranke heilen, lernen, wie sie anderen weitersagen, lernen, wie sie etwas weitergeben können. Dieses Buch Nachfolge feiern habe ich vor vielen, vielen Jahren gelesen. Dort ist es Üben, sich einüben in geistliches Leben, in geistliche Praxisen. Und immer wieder ist es auch diese Frage, wie beten wir, wie gestalten wir unser geistliches Leben, wie ist diese Beziehung zwischen Himmel und Erde, damit wir auch zwischen den Menschen hier und da Frucht bringen können. Am Freitag im Gottesdienst haben wir Segensworte aufgeschrieben. Jeder durfte aufschreiben, den Segen, den Wunsch für diese Stadt. Und wisst ihr, ich freue mich drauf. Ich habe jetzt einen Berg Arbeit auf meinem Schreibtisch liegen. Ich habe diese ganzen Segenswünsche dort liegen und darf sie jetzt abtippen. Nicht nur, um sie dem Bürgermeister in die Hand zu drücken und da nochmal einen Termin zu haben, sondern wir wollen diesen Segen auch an andere verteilen, um weiterzugeben, um zu sagen, das wünschen wir dieser Stadt, dass Gutes wächst. Und wir haben am Freitag dieses Lied gesungen, Herr, ich bringe deine, dir meine Stadt. Herr, ich bringe dir meine Stadt mit allen ihren Menschen. Herr, ich bringe dir meine Stadt und ich bete für sie zu dir, dass die Menschen dich erkennen, dass sie deine Wege gehen, dass sie deine Nähe spüren und erfahren, dass du lebst. Diese Stadt gehört zu dir, diese Stadt soll Jesus folgen, diese Stadt erbeten wir für unseren König und sein Reich. Text und Melodie sind von Rainer Harder und ich habe mich gefragt, ob das ein Tippfehler ist, ob es ein Harder mit D und ein mit T gibt. Den mit T, der hat das Gebetshaus in Freiburg gegründet und hat angefangen zu beten für die Stadt und hat gedacht im ersten Moment, was habe ich eigentlich übrig? Und er hat in einem Interview mal gesagt, ich war ein guter Mitarbeiter, aber ein schlechter Liebhaber. Und hat das auf seine Beziehung zu Gott gemünzt, hat gesagt, ich bin ein guter Mitarbeiter, aber ein schlechter Liebhaber. Und hat seiner Gemeinde gesagt, wisst ihr was, ich muss mir mal auch Zeit nehmen für Gott und für die Beziehung. Und hat dann angefangen und hat gesagt, ich bete 2 Stunden in meinem Garten. Das kann ich in der Woche erübrigen. Vielleicht kannst du 1/2 Stunde erübrigen oder vielleicht auch nur 1/4 Stunde. Vielleicht aber auch 1 Stunde zu sagen, diese Zeit verbringe ich mit Gott. Aber was er getan hat, ist nicht nur dazu sagen, ich fange an und bete diese 2 Stunden, sondern er hat gesagt, ich öffne mein Haus und ich lade ein. Ich sag euch, wann ich bete. Und es kamen immer mehr. Und er hat nicht gesagt, oh, jetzt müssen wir noch mehr machen, weil es kommen ja mehr, sondern er hat gesagt, ich habe 2 Stunden. Und dann haben andere gesagt, oh, ich bete 1 Stunde länger oder ich komme 1 Stunde früher. Und heute ist es so, dass 24 Stunden um die Zeit gebetet wird. Und es ist ein ökumenisches Angebot. Keine Kirche, wir bauen wieder was Neues auf, sondern miteinander. Wir wollen voneinander lernen und die einen beten vielleicht ganz in der Stille und schweigen eher. Und die anderen bringen den Lobpreis so richtig da. Und er sagt, wenn man 1 Stunde im Gebetshaus vorbeikommt, lernt man das Gebetshaus nicht kennen und Gott selbst auch nicht. Aber was er gesagt hat, dieser Ort soll eine Oase werden. Ein Ort, wo Menschen aufatmen können. Ich habe diesen Text aus Lukas 14 gelesen, wo Jesus in die Nachfolger einlädt. Und die ersten denken vielleicht, Vater und Mutter, ich soll sie jetzt nicht mehr irgendwie lieben und du hast gerade erzählt, wie gut es ist, wenn man sich wieder freut, wenn dem Vater Gutes widerfährt. Und wir wissen, wie wichtig Familie ist. Aber was Jesus uns hier mit reinbringt, ist diese Einladung, werdet meine Jünger. Werdet meine Jünger. Und das heißt, lebt in dieser Beziehung. Und ja, wir haben so viel anderes, was uns abhält. Und ich sag euch, was habe ich zu tun gehabt letzte Woche mit den Kamillebildern aus dem Ruhrpott? Als Kind des Ruhrgebiets habe ich immer wieder bei Umzügen diese Bilder, Hello, Alaaf, Kalmelle. Und ich sah mich schon durch Schönebeck laufen und habe gedacht, das will ich nicht. Und dann habe ich noch gedacht, kann nicht jemand anderes Radengel spielen? Wen kann ich noch fragen, der da mit rumläuft? Und dann werde ich auch noch gefragt, ob ich nicht Nein sagen kann und denke, ach, es ist auch wichtig, das Gesicht zu zeigen. Aber es hat mit mir was gemacht. Ich hatte mich immer wieder bewegt. Und wisst ihr, wie dankbar ich war? Aber auch K.O. Nach diesem Weg. Und vielleicht haben manche nur diesen Glückskeks registriert. Manche Kinder haben da gestanden schon und manche einer war so, oh, ich habe 3 Enkelkinder oder 2 und wollten gleich mehr. Ich weiß doch nicht, aber wir haben Samen gestreut. Aber ich kann euch die 2, 3 Begegnungen von dem Umzug sagen, die mein Herz berührt haben. Und wenn wir eingeladen sind, Salz in dieser Stadt zu sein, dann heißt es doch, uns auch uns unters Volk zu mischen. Manchmal muss man sich überlegen, habe ich die Kraft? Ich habe überlegt, halte ich es aus, diesen Weg und vor allen Dingen diese ganzen Reize, die da auf mich zukommen, hinter mir, vor mir, ganz nah bei die Bläser. Schritte wagen im Vertrauen auf einen guten Weg. Sich auf den Weg machen und im Gehen erfahren, wie Gott uns auch beschenkt. Ja, denn wer einen Turm bauen will, der wird sich hinsetzen, Kosten überschlagen. Der Architektin muss ich nicht sagen, was da für Pläne gemacht werden. Und manch einer weiß, kann ich meine Heizung bezahlen, wie hoch stelle ich sie? Ja, seid weise, macht euch Gedanken, was könnt ihr nicht. Und wenn ihr etwas anfangt, überlegt euch, kann ich auch weitergehen, habt vielleicht einen Notfallplan in der Tasche. Wenn es dann hier weiter heißt in diesem Text ab Vers 31, oder welcher König zieht aus, um mit einem anderen König Krieg zu führen, da habe ich mich dann schon gefragt, was macht dieser Text jetzt hier mitten in diesen Einladungen zum Fest, zum Abendmahl oder zur Rangfolge und dann der verlorene Sohn. Und dann hat mich Vers 32 berührt. Wenn nicht, so schickt er einen Gesandtschaft, solange jener noch fern ist und bittet um Frieden. Und da habe ich gedacht, das hat der König aller Könige, zu dem wir beten und dem diese Stadt gehören soll, getan. Gott sandte seinen Sohn, als wir noch lange nicht mit ihm versöhnt waren, als die Welt noch keinen Frieden kannte und bis heute ja an manchen Stellen nicht kennt. Aber er hat ihn gesandt, Jesus, und um Frieden gebeten. Und wir lesen später in 2. Korinther 5, so seid ihr Botschafter an Christi Stadt und bittet, lasst euch versöhnen mit Gott. Wenn ich das von Gebetshaus und Gebet und unserer persönlichen Beziehung zu Jesus und Gott erzähle und gleichzeitig darauf hinweise, wie Jesus, der als Gesandter in diese Welt kam, Friede brachte, Christus ist unser Friede und uns aussendet, Botschafter an Christi Stadt zu sein, dann zieht der Friede Kreise, wenn er in unseren Herzen ankommt. Bei dir bin ich zu Hause, bei dir bin ich geborgen. Von innen heraus dürfen wir erneuert werden. Ich wünsche mir, dass diese Winteroase in Schönebeck ein Ort wird, wo die Kirchen zusammenarbeiten. Als Ökumene, nicht um etwas Neues zu starten oder zu sagen, wir machen das und die machen das, sondern gemeinsam wollen wir einen Ort schaffen, wo Menschen, denen vielleicht das Dach zu Hause oder die Decke auf den Kopf fällt, einfach mal hinkommen können in diesem Winter. Wir haben Geld dafür gesammelt in der Kollekte, wo Menschen, die vielleicht denen das Chaos zu Hause zu laut wird, mal einen Ort finden können, wo sie atmen können. Wisst ihr, und in der Ökumene war auch das Gespräch schon davon, ob es vielleicht nicht auch unser Schalom-Eck sein kann, wo wir einen Tee kochen können und Kaffee kochen können. Das müssen wir an anderer Stelle besprechen, noch in der Gemeindestunde. Aber vielleicht gibt es auch andere Orte, wo man sagt, am Markt. Wisst ihr, was mich berührt hat, war gestern der neue Platz in der Breitestraße, der noch nicht ganz eröffnet ist, oder im Breiteweg, muss man ja sagen. Dort gibt es jetzt Trinkwasser, die Quelle des Wassers umsonst. Aber es haben erst Leute gestern da, als wir vorbeigingen, es ausprobiert, als mein Mann es ausprobierte und vormachte. Dann haben Leute ihre Wasserflasche gefüllt, die da rumstanden und sich fragten, was ist dieser silberne Ding? Vielleicht müssen wir es Leuten vormachen, wie es ist, einander zu segnen, von Herz zu begegnen, einander Gutes zuzusagen, ermutigende Worte. Und vielleicht beten wir für, mit und vor anderen, damit sie Lernenden sein dürfen. Wie die Leute, die kommen, um von Jesus zu lernen und in die Nachfolge zu gehen. Dann gibt es da schöne Tramboline und Spieltische. Und gestern war eine Mutter mit ihren zwei Kindern auf dem Trampolin und hat gesagt, hier kostet es nichts. Die sich nämlich die teuren Karussells vielleicht gar nicht leisten konnte. Und wie schön war das, sie zu erleben. Und wisst ihr, ich freue mich, mein nächstes missionarisches Tool ist nicht die Bibel, die ich mitnehme auf den Breiteweg, sondern die Mühlesteine. Da gibt es nämlich jetzt Tische, wo man Mühle, Schach oder Backgammon oder wie heißt das, Backgammon spielen kann. Und ich habe gedacht, ich werde die eine Stunde in der Woche mich nicht noch mehr zum Beten hier zurückziehen. Das tue ich ja schon an vielen Stellen. Sondern ich werde rausgehen und eine Stunde in der Woche Mühle spielen gehen. Und mich einfach auf diesen Platz setzen. Ob jemand da ist oder nicht, wenn keiner da ist, kann ich doch da beten. Wenn keiner da ist, der Mühle spielen will, aber vielleicht ein Ohr braucht, sind wir da, solange es nicht regnet. Es ist meins, weil mich das berührt. Ich gedacht habe, so ist es, Salz zu sein. Das Salz ist etwas Gutes. Vielleicht ist es manchmal zu viel, vielleicht manchmal zu wenig. Es klingelt ein Handy. Geh mal mit raus, genau, diene mal den Geschwistern, die gerade schon draußen sind. Am Freitag hieß es im Gottesdienst, ihr seid das Salz der Erde. Und diese Aufforderung zeigt dich. Geh in etwas hinein. Gib das Gewürz dazu. Sei Salz, sei Licht in dieser Welt. Was bleibt nach dem Fest, habe ich mich gefragt. Die Segensworte? Die Erinnerungen, die Videos auf den Handys, ich weiß nicht, in wie viele Handys ich heute reingewunken und gesprochen habe. Die Aufträge, wie die Segensworte abzutippen. Vielleicht hat manch einer den Schnipsel im Glückskeks oder Bibelkeks nicht gleich weggeschmissen und das Bibelwort bleibt. Vielleicht bleibt auch Müdigkeit und Kraftlosigkeit. Aber eins möchte ich von diesem Wochenende und diesem Bild der Salzstadt mitnehmen. Egal wie wenig, egal wie klein, es ist wichtig, dass das Salz in die Suppe kommt und wir als Christen in den Alltag dieser Stadt. Dass wir uns da entfalten können mit unserem Geschmack. Wir können uns dann auch nicht mehr zurücknehmen an manchen Stellen. Oder habt ihr schon mal versucht, das Salz aus der Suppe herauszufischen? Manches geht, wenn man noch Dinge dazu tut oder den Geschmack rausnehmen. Aber lasst uns Schritte wagen, vielleicht auch mit der Winteroase, vielleicht mit dem Mühle spielen oder einfach dem Nächsten lächeln, dem Nächsten lächeln. Gib doch einfach, was du hast. Und wenn es ganz wenig ist, ihr seid. Und das ist wichtig. Und ihr seid Gottes Kinder. Und er in uns ist größer als alles, was in der Welt ist. Amen.